Liebe Gemeinde, in einem Kalender, den ich in der Adventszeit geschenkt bekommen habe, habe ich dieses Bild gefunden. Ein Bild zum 1. Januar. Wer schon mal eine Kreuzfahrt gemacht hat, vielleicht auch irgendwo weiter oben in nördlichen eisigen Gefilden, der kennt diese Bilder vorne am Beginn des Schiffes. So, das Wetter da nie dunkel, auch im Winter nicht. Oder es wird eigentlich nie richtig hell, das ist umgedreht, im Sommer wird es nie dunkel, aber im Winter wird es nie richtig hell. Dann steht man da und dann sieht man so ein bisschen so diese ersten Sonnenstrahlen, die so langsam hervorkommen. Und dann diese Sonnenstrahlen, die sich ja im Eis brechen, also dieses Glitzern, das ist ja schier unbeschreibbar. Welche Fülle von Farbnuancen ein Sonnenstrahl in einem Eis auslöst. Und so muss es dem Betrachter gegangen sein, hier, der dieses Bild gemacht hat, so ein bisschen das Eis und die Sonne und er steht vorne am Schiff. Wer mal den Film Titanic angeschaut hat, der weiß, wie das so filmisch umgesetzt wurde, so vorne zu stehen, ja, und dann die entsprechenden Melodien, damals waren es ja zu zweit, so die Liebesmelodien vorne am Beginn eines Schiffes, ja, so herausragend über den Weltmeeren, ja. Also von unseren Filmeschaffern kann man schon ein bisschen was von Dramaturgie lernen. Und so ähnlich ist das ein bisschen hier dargestellt. Es geht der Sonne entgegen. Ein Bild am 1. Januar. Und ich dachte mir, bis letztes Jahr hat es auch tatsächlich noch zugetroffen. Nochmal ein bisschen die Neujahrsansprache, nicht von Silvester 2020, sondern von Silvester 2019. Das lohnt sich nämlich mal, es ist nur ein Jahr vergangen, es lohnt sich mal, die Neujahrsansprachen von unserer Bundeskanzlerin von 2019 mit 2020 zu vergleichen. Und jeder, der das macht, der wird sofort merken, das sind Welten dazwischen. Es ist aber nur ein Jahr gewesen. 2019, da ging es noch um vollen Optimismus in die Zukunft hinein. Das sind diese 20er Jahre, die ja dann begonnen haben mit den goldenen 20er Jahren verglichen worden, die 100 Jahre vorher in Deutschland waren, die goldenen 20er, wo Berlin aufgeblüht ist, ja, wo eine Party nach der anderen stattgefunden hat. Und es gab ganz viele, die gesagt haben, jetzt sind wir wieder so weit. Jetzt erleben wir die Neuauflage der goldenen 20er 100 Jahre später. Aber nur ein Jahr später war die Neujahrsansprache unserer Bundeskanzlerin und auch unseres Ministerpräsidenten in Bayern völlig anders. So schnell können sich die Situationen verändern. Wir haben das ja alle letztes Jahr miterlebt. Da war nicht mehr so viel von Optimismus zu hören. Da nicht so, dass die Sonne uns immer hell und heller scheint und wir in Deutschland es so und so auch alles schaffen, was uns vor die Füße gelegt ist. Da waren die Töne ganz anders. Nachdenklich, Frau Merkel hat gesagt, diese Silvesteransprache, die ja die letzte in ihrer Regierungszeit sein wird, war die schwerste im Laufe ihrer 15-jährigen Regierungszeit. Weil sie gesagt hat, das, was manchen zugemutet wurde im letzten Jahr, ging über die Kraft. Und das werden vielleicht manche auch bestätigen können. Und sie konnte eben noch keine Entwarnung geben. Sie hat gesagt, wann das sich mal zum Guten, zum Besseren, zum Anderen wenden wird, das kann momentan noch keiner sagen. Und selbst die Impfungen, die jetzt begonnen haben, sind ja kein Freifahrtschein. Dass es denn wirklich besser werden möge. Ich würde es wünschen, aber wir haben es nicht in der Hand. Und ich denke, das ist auch wichtig, das realistisch zu sehen. Und das war bei aller Tragik vielleicht trotzdem noch das Wohltuende an diesen Silvesteransprachen, dass sie realistisch gewesen sind, dass da nicht das Blaue vom Himmel heruntergelogen wurde. Sondern die Dinge auch so benannt wurden, wie sie denn nun tatsächlich sind. Und das zeichnet Politiker dann auch aus, wenn sie wirklich ehrlich sind. Das sollte bei uns Pfarrern übrigens auch der Fall sein. Aber das nur so ganz nebenbei erwähnt. Also wir gehen ganz anders in dieses neue Jahr hinein als noch vor einem Jahr. Und das wirkt sich auch mitten in unseren Gemeinden aus. Das ist zu greifen. Das wird sicherlich fast jeder bestätigen können. Ich habe am vorgestern am 1. Januar am Nachmittag mich auf mein Fahrrad geschwungen und habe ein paar Besuche gemacht und war dann unter anderem in einer Familie, die 4 schulpflichtige Kinder hatte. Und als wir da so im Wohnzimmer zusammensaßen und ein bisschen ins Plaudern kamen, dann haben dann diese schulpflichtigen Kinder also von ihren Perspektiven erzählt, wie das eventuell am 11. Januar weitergehen könnte, falls da die Schulen wieder aufmachen sollten. Entschieden wird es ja übermorgen, wie es dann nach dem 10. Januar weitergeht. Und wie stark der Unterricht sein wird, ob er nur digital ablaufen wird oder digital und analog in der Hybridvariante. Also ein bisschen Abenteuerlust war bei diesen jungen Leuten schon noch zu spüren auch. Das ist ja auch was Interessantes, wenn man an Neujahr noch nicht weiß, wie am 11. Januar die Schule weitergeht. Das gab es früher ja auch nicht. Da war ja das ganze Schuljahr von Anfang an schon durchgeplant. Alles Pustekuchen inzwischen, über den Haufen geworfen. Durch einen Virus. Und da habe ich das aber ein bisschen gemerkt auch, in welch großer Unsicherheit wir momentan leben. Und was das mit unserem Leben macht. Und wir in unserer Gemeinde, wir sind in derselben Situation. Die Termine, die jetzt in diesem Gemeindebrief alle aufgeführt sind, sind ja alle unter Vorbehalt. Nächste Woche, am Donnerstagnachmittag, wäre das nächste Geburtstagskaffeetrinken geplant. Ich gehe mal davon aus, dass das nächste Woche nicht stattfinden kann, wenn der Lockdown in Bayern verlängert wird. Und auch das Gemeindeseminar zu dem Buch von Markus Spieker, zu diesem Jesus-Buch, das ja auch für Mitte Januar das erste Treffen geplant ist, wenn der Lockdown verlängert wird, müssen wir diesen Termin auf Februar verschieben, in der Hoffnung, dass es dann möglich ist. Und vor Weihnachten habe ich auch mal einen Konfirmanden so getroffen, hier in Leim, der mich dann gefragt hat, ja, wie geht's denn jetzt eigentlich mit dem Konfirmandenkurs weiter? Er ist völlig durcheinander, hat überhaupt keinen Durchblick mehr, weiß gar nicht mehr, was eigentlich dran ist. Ich fand es mutig, dass er diese Frage gestellt hat, weil dann outet man sich ja auch ein bisschen in seiner Hilflosigkeit. Ich konnte ihm aber trotzdem leider keine Hilfe geben, weil ich dieses Jahr keinen Konfirmandenkurs habe. Und ich habe ihm halt gesagt, er soll halt bitte seinem zuständigen Pfarrer eine Mail schreiben und dann wird er schon die richtige Antwort bekommen. Das sind so Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten, die zeigen einfach, wie es momentan auch mitten unter uns aussieht. Unsicherheit. Auch wer im Berufsleben steht, es ist ja völlig unklar, wie lange noch Homeoffice unter welchen datenschutzrechtlichen Bestimmungen das eigentlich überhaupt stattfinden darf, weil unsere Landesämter für Datenschutz da auch wieder ihre Vorbehalte haben, dass dann der Datenschutz zu wenig ernst genommen wird, wenn jeder nur noch Homeoffice durchführt. Das sind ja alles Fragen über Fragen, wenn da einer mal nur ein bisschen noch nachdenkt. Dann wird er das merken, in welche großen Unsicherheit wir in dieses neue Jahr hineingegangen sind. Ob diese riesengroßen Schuldenberge, die unser Staat in diesem Jahr wieder aufnehmen muss, 180 Milliarden, es waren schon letztes Jahr mal 180 Milliarden, machen 360 Milliarden Euro Schulden, die irgendjemand ja mal irgendwann auch wieder zurückzahlen muss. Das erzeugt ja auch Unsicherheit. Und ob die Impfungen anschlagen und wann und wie es mit den Nebenwirkungen ist, ja, und mit den Mutationen eines Virus. Der Ärmelkanal hält diese Mutation nicht auf. Also von der Sonne, von der letztes Jahr noch die Rede war, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ein Jahr danach. Aber vielleicht, und es hat ja auch alles einen Sinn, auch wenn wir ihn manchmal vielleicht nicht sofort verstehen, aber es hat im Leben alles einen Sinn. Vielleicht könnte diese Unsicherheit uns auch helfen, den Bibelabschnitt von heute besser zu verstehen. Jetzt könnte natürlich jemand fragen, ja, wie kommt er denn jetzt auf diese Brücke hier? Das sind die sogenannten homiletischen Brücken. Die muss jeder Pfarrer irgendwie mal in die Reihe kriegen, ja, sonst ist er, predigt er am Thema vorbei. Oder jeder, der eine Andacht hält. Ja. Das war jetzt meine homiletische Brücke, aber wie komme ich jetzt eigentlich da drauf? Ja? Wie komme ich jetzt von Corona und von der Unsicherheit plötzlich zum 12-jährigen Jesus im Tempel? Wichtig ist es, da den Hintergrund zu sehen. Die Zeit, in der Jesus Christus gelebt hat, war vom Grundansatz her ganz stark mit unserer Zeit zu vergleichen. Die Unsicherheit, die war nämlich in Israel zu greifen. Sie hatten eine gewisse Freiheit im religiösen Bereich. Deswegen konnten die Eltern ja, damit sind wir schon bei Lukas 2, deswegen konnten die Eltern ja mit ihrer ganzen Verwandtschaft, mit ihrer ganzen Mischpoke von Nazareth dreimal im Jahr diesen doch relativ weiten Weg nach Jerusalem gehen, um dort am Tempel diese drei großen jüdischen Hauptfeste zu feiern, das Passafest, das Wochenfest Shavuot und das Laubhüttenfest Sukkot. Hin und zurück waren das 250 Kilometer, die sie zu Fuß gegangen sind, jedes Mal. Also wenn einer dreimal im Jahr diese Hauptfeste, diese Route gegangen ist, dann war er schon 750 Kilometer zu Fuß unterwegs gewesen. Das ist durchaus eine beachtenswerte Leistung. Und wenn Jesus als 12-Jähriger diese Strecke mitgeht, dann können wir daraus schon mal lernen, dass er offensichtlich gut zu Fuß war. Das ist vielleicht auch für manche, die so hier um die Kirche rumjoggen, ist das vielleicht selbstverständlich. Aber wenn wir mal sehen, wer ist eigentlich Jesus, dann ist das eben nicht mehr selbstverständlich, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus zwar auch ein normaler Mensch war, aber gleichzeitig der Sohn Gottes, das heißt der König aller Könige, dann ist das überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass der im Staub der Straße zu Fuß unterwegs gewesen ist, denn das waren die Königssöhne damals nicht. Die Kinder vom Kaiser Augustus in Rom und auch von vielen anderen Königen, die sind nämlich nicht zu Fuß gegangen, die sind auf einer Sänfte getragen worden. Und da ist dann so ihre Würde dargestellt worden, das war deren Herrlichkeit. Dann sind die Posaunenbläser vorne weggegangen und hinterhergezogen und haben dann ins Horn hineingestoßen, damit dann jeder, der auf dieser Straße war, zur Seite gegangen ist, seinen Hof nichts gemacht hat, wenn das Kind eines Königs oder eines Kaisers auf der Sänfte auf dieser Straße entlanggetragen wurde. Das war auch Herrlichkeit. Das ist dasselbe griechische Wort, was jetzt hier steht, nämlich Doxa, das aber in der Umwelt völlig anders verwendet wurde, als das bei Jesus Christus der Fall gewesen ist. Denn seine Herrlichkeit hat sich gerade nicht darin gezeigt, dass er in einer Sänfte spazieren getragen wurde, sondern dass er zu Fuß auf den staubigen Straßen von Galiläa und Judäa unterwegs gewesen ist. Und inmitten dieser Unsicherheit, die zu greifen war, es war eine politische Unsicherheit, weil Israel inzwischen in das Römische Reich integriert worden war. Das ist jetzt die positive Formulierung, man könnte es auch anders nennen. Und das ist für einen Juden das Schlimmste, was ihm passieren kann. Dass er nicht mehr der Herr im eigenen Haus ist, dass er zwar im religiösen Sinn noch machen kann, was die Tora sagt, aber im politischen Sinn haben die nichts mehr zu sagen. Das ist alles von den Statthaltern, Pontius Pilatus ist ja bekannt, ist das alles von Rom aus diktiert worden. Wer wie viel Steuern zu zahlen hat, ja, wer was politisch zu denken hat und wer die jüdische Art kennt, der weiß, boah, Da ging das Klappmesser, das sie damals noch nicht hatten, aber im übertragenen Sinn, da ging das Klappmesser manchmal in der Tasche schon auf. Denn das ist genau das, was sie nicht haben konnten, weil Gott ihnen eigentlich auch was anderes versprochen hatte. Also das war so dieser eine Punkt, da hat es wirklich geknistert. Und dann auch im Judentum selber gab es so ganz riesengroße Unterschiede. Also wir beklagen uns manchmal über die Divergenzen in unserer Kirche mit den Liberalen und den Konservativen und den Evangelikalen und den Charismatikern. Das ist auch manchmal zum Weinen. Ich verstehe das auch, ich weine manchmal auch. Ja. Und trotzdem sind die Unterschiede, die wir heute haben, fast ein Pipifax. Also klein, unbedeutend gegenüber den Unterschieden, die damals im jüdischen Volk vorhanden waren. Weil bei uns greift keiner zur Waffe, um seine Überzeugung durchzusetzen. Und das ist damals aber gemacht worden. Bei einer Gruppe, bei den Zeloten. Die haben wirklich gekämpft, die haben aus dem Untergrund raus römische Soldaten attackiert, so wie in Frankreich vor 2 Tagen aus der Menschenmasse heraus Polizisten attackiert wurden, die eine Silvesterfeier beenden wollten. So machen, haben das damals die Zeloten auch schon gemacht. Und die haben römische Soldaten umgebracht. Und auf der anderen Seite, am völlig anderen Spektrum, die Essener, die so Zölibatäer, so wie die Christusbruderschaft in Selbitz oder in Gnadental, die einfach so zusammengelebt haben, die gebetet haben, die Schriftrollen abgeschrieben haben, die keiner Mücke irgendwas zuleide getan haben. Und dazwischen die Torah-konservativen Juden, zu denen Maria und Josef dazugehört haben. Und damit sind wir wieder in unserem Bibelabschnitt. Denn diese Torah-Konservativen, die haben eben die Feste ernst genommen und die sind nach Jerusalem gegangen und haben dort eine Woche lang gefeiert. Und Jesus Christus ist in diesem Geist erzogen worden. Er war Torah-Kenner. Das zeigt sich ja hier auch. Und das ist alles mit 12 Jahren jetzt gewesen. Und Jesus Christus hat gewusst, ich brauche was Ordentliches für mein Leben, damit ich das Leben in einer sinnvollen, hoffnungsvollen Weise, in aller Zerrissenheit der Gesellschaft leben kann. Deswegen gibt es hier dieses Wort Brot. Und Brot ist jetzt nicht nur das, was wir beim Frühstück zu uns nehmen und beim Abendessen, sondern Brot ist alles, was unser menschliches Leben ausmacht. Jesus hat wie alle Kinder damals die Schule besucht. Das gehört zum Thema Brot dazu. Er hat ordentlich gelernt. Lesen und Schreiben und Rechnen, das war beim Rabbi und das hat man anhand der Heiligen Schrift gelernt, weil sonst hätte er sich da mit den Schriftgelehrten überhaupt nicht unterhalten können. Das kann man ja nur, wenn man die Schriftrollen selber lesen kann. Das ist für uns heute alles selbstverständlich, weil es in unserem Land Schulpflicht gibt, aber es gibt viele Länder auf dieser Erde, da ist das überhaupt nicht selbstverständlich und damals schon gleich gar nicht. Bildung war in den Ländern um Israel herum war Privileg der Reichen. Alle anderen hatten keine Bildung, die haben nie eine Schule besucht. Dass in Israel jeder ohne Ausnahme Schulbildung bekommen hat, war damals eine Weltsensation. Und Jesus Christus hat sich voller Intensität mit der Tora beschäftigt. Sonst hätte er sich nicht so gut ausgekannt. Das ist der Hintergrund von unserem Bibelabschnitt. Er konnte mit den Schriftgelehrten sich unterhalten. Das ist so, wie wenn ein Konfirmand jetzt mit einem Pfarrer über die biblischen Inhalte redet. Da geht mein Herz allerdings auch sehr auf. Ja. Ich kann da nur jeden Konfirmanden ermutigen, fangt ruhig an, ja, und bringt uns ruhig was Ordentliches bei noch. Das war die Situation damals. Aber nur, weil er halt in der Schule auch ordentlich aufgepasst hat. Und zu diesem Brot gehört auch die Berufsausbildung. Und das ist heute auch wieder selbstverständlich. Da steckt ja auch unser Staat Milliarden von Euro hinein, damit jeder, der mit der Schule aufhört, auch eine Berufsausbildung kriegt. Damals war das auch im Judentum. Das war das Grundrecht eines jeden Juden. In der Umwelt auch wieder völlig anders. Auch da gab es Berufe nur für die Begüterten, die sich das leisten konnten. In Israel hat jeder Grundrecht Anspruch darauf gehabt, eine ordentliche Berufsausbildung zu bekommen, damit er nicht als Tagelöhner auf der Straße sitzen und betteln muss. Und es war damals üblich, dass die Söhne das Handwerk des Vaters gelernt haben. Von da weiß man, Josef war Zimmermann, also wörtlich Bauhandwerker. Und dieses Handwerk hat Jesus auch gelernt. Der konnte wirklich mit Holz umgehen. Das war faszinierend. Das war auch da wieder völlig anders als die Sprösslinge in der Umwelt. Die haben damals Philosophie gelernt. Seneca zum Beispiel im Römischen Reich bei den Griechen. Die konnten philosophieren, aber die konnten kein Brett recht zusammenzimmern. Und da war Jesus wirklich stark. Und er hat dann ganz genau hingeschaut und hat eben, dadurch, dass er ja zu Fuß auf den Straßen unterwegs war, hat er ja auch mit den Leuten geredet. Das fördert ja die Sprachfähigkeit. Das ist auch ein wichtiges Bildungsziel in unserer heutigen Zeit. Also all diese Dinge, die hat Jesus Christus wirklich bis in das Extenso hinein praktiziert. Das hat ihm Lebensklugheit gegeben. Und er hat etwas bekommen, was für seinen weiteren Lebensweg auch wichtig war. Neben dem Brot hat er Bestätigung bekommen. Jetzt fragt sich vielleicht einer, woher weiß ich denn das jetzt so? Das ist so dieser kleine Nebensatz, der am Ende von unserem Bibelabschnitt steht. Jesus, nachdem er wieder gefunden wurde, ging mit ihnen hinab. Da weiß man auch, welche Strecke. Der ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Da hat er später mal ein Gleichnis erzählt vom barmherzigen Samariter. Also das sind alles so diese Ansatzpunkte. Die Wege, die Jesus selber gegangen ist, darüber hat er dann später Gleichnisse erzählt. Seine Verkündigung hat aus seinem Erleben, ist aus seinem Erleben erwachsen, ist nicht am Schreibtisch entstanden. Also er ging hinab, dann nach Nazareth und war ihnen untertan oder gehorsam. Das heißt, er hat gelernt. Als Sohn Gottes war er ganz Mensch und hat sich seinen Eltern untergeordnet für das Gebot, Vater und Mutter ehren. Das heißt aber die umgedrehte Seite, dass sein Vater, sein Adoptivvater, der Josef, solange er noch gelebt hat, dass er ihn wirklich unterstützt hat, dass er ihn mitgenommen hat. Der hat ja das Zimmermanns Handwerk bei seinem Adoptivvater gelernt. Das heißt, die waren gemeinsam zu Fuß unterwegs, als Vater und als heranwachsender Sohn. Ich kann jetzt nur mal die Männer ansprechen, ich weiß nicht, wer das von euch so erlebt hat, ja. Wer bei seinem Vater in die Lehre gegangen ist, ja. Bei wem der Vater mit dem Heranwachsenden zusammen das Fahrrad oder das Moped oder das Motorrad repariert hat. Was das für Lebenserfahrungen sind, die da dahinter sind, die Jesus Christus wirklich auf dem Weg mitbekommen hat. In diesem Buch von Markus Spieker, Jesus, da steht ein Abschnitt über diese Lebenszeit drin. Ich kann nur jedem, einige haben ja dieses Buch, kann nur jedem empfehlen, diesen Abschnitt mal zu lesen, so um die Seite 245 herum. Der schreibt wirklich in einer fantastisch guten Weise über diese funktionierende Vater-Sohn-Beziehung von Josef zu Jesus. Auch wieder im völligen Unterschied zur Umwelt. Der König Herodes, der hat Kinder töten lassen, eigene Kinder töten lassen, weil er Angst hatte, dass sie ihm den Thron streitig machen. Das ist eine völlig andere Welt, ein völlig anderes Verständnis von Familienleben. Was muss da für Angst und Schrecken innerhalb der Familie des Herodes geherrscht haben? Und zwischen Jesus und Josef muss das völlig anders gewesen sein. Eine vertrauensvolle Beziehung, eine Beziehung von Wertschätzung, von Unterstützung, von Bestätigung, von Ermutigung. Auch dann, wenn mal was schiefgegangen ist, macht nichts, wir fangen wieder neu an. Und deswegen war bei Jesus Christus nie nur der IQ entscheidend. Den kennen wir ja, das sind so diese Tests, die manchmal bei Einschulungen gemacht werden oder bevor man auf eine weiterführende Schule geht oder manchmal auch bei Führerscheinprüfungen, dass dann da überprüft wird, wie hoch der Intelligenzquotient ist. Das ist aber nur der eine Quotient, der für ein gelingendes Leben wichtig ist und ich würde mal sagen, noch nicht mal der entscheidende. Es gibt noch ganz andere Quotienten, den EQ, den emotionalen Quotienten. Und das ist das, was das Leben von Jesus Christus ausgezeichnet hat. Der war belastbar, der konnte Durststrecken durchstehen, der konnte 40 Tage in der Wüste aushalten, ohne weich zu werden, weil sein EQ, sein emotionaler Quotient, durch diese Reifezeit, von der wir heute ja lesen, durch diese Reifezeit so stark geworden ist. Das ist ihm nicht so in die Wiege gelegt worden. Er war ganz Mensch. Er hat auch unter Hunger und Durst gelitten und hat aber in diesem Leiden die Stärke seines Vaters erfahren. Und durch die Bestätigung, durch die Ermutigungen. Und ob Leben gelingt oder nicht gelingt, ist nicht zuerst eine Frage des IQs. Nicht zuerst eine Frage der Intelligenz, sondern zuerst eine Frage des EQs, des emotionalen Quotienten. Ob jemand standhält, auch dann, wenn er in Herausforderungen hineingestellt wird. Ob jemand in der Corona-Krise durchhält und dabei sogar noch im Glauben wächst, ist eine Frage, die ganz stark mit dem EQ zu tun hat und nicht mit dem IQ. Das ist nicht eine Frage von Intelligenz. Und neben diesem EQ, das ist dann das Entscheidende, da kann ich jetzt aber leider nicht mehr so stark drauf eingehen, ich werde nächsten Sonntag an dieser Stelle weitermachen, gibt es eben noch einen dritten Quotienten. Das ist der GQ, der Glaubensquotient. Das ist das, was Jesus Christus entscheidend wichtig war. Deswegen blieb er 3 Tage länger im Tempel von Jerusalem, obwohl seine Eltern schon weggegangen waren. Weil er genau gewusst hat, er braucht diese Zeit bei seinem Vater im Haus seines himmlischen Vaters. Das war ihm wichtiger als der irdische Adoptivvater. Weil er gewusst hat, er braucht diese Kraft aus der Ewigkeit, um im Alltag, um im Leben bestehen zu können. Und alles, was anschließend gefolgt ist, bis zum Leiden von Golgatha, das hat alles mit diesem GQ zu tun. Und der GQ, der beeinflusst den EQ und der EQ wahrscheinlich auch den IQ. Die Reihenfolge geht von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Und das wäre gut, das ist vielleicht auch die Herausforderung für uns dieses Jahr, dass wir diese Reihenfolge wieder lernen. Und das können wir, glaube ich, aus Lukas 2 schon deutlich wahrnehmen, wenn wir diese Worte wirklich so im Einzelnen auf uns wirken lassen. Dass das Entscheidende nicht die Intelligenz ist. Das Entscheidende in der Frage nach gelingendem oder nicht gelingendem Leben ist die Frage, wie stark ist mein Vertrauen in die Fürsorge Gottes ausgebaut und ausgebildet? Und wie stark beeinflusst das positiv mein emotionales Leben, meine Gefühle? Wie stabilisiert das? Und dann kann ich auch mit Herausforderungen in einer konstruktiven Weise umgehen. Ich kann nur sagen, jetzt aus den letzten 2 Tagen hier in Paul Gerhard, ich kann nur sagen, das Jahr hat super angefangen. Das meine ich jetzt ehrlich, das ist nicht ironisch. Wenn das Jahr so weitergeht, wie ich das jetzt hier seit dem 1. Januar die letzten 2 Tage erlebt habe, dann wird es ein reich gesegnetes Jahr werden. Dann werden wir die Fülle Gottes in unserem Leben erfahren. Bei aller menschlichen Schwachheit natürlich, bei allem Versagen, aber die Fülle Gottes werden wir erleben. Und das macht mir Mut. Und das kann ich auch in Lukas 2 entdecken. Christus lebt aus dieser Fülle, aus dieser Glaubensfülle, das hat ihn emotional gestärkt und hat ihm Mut gemacht, seinen Weg zu gehen, auch den Weg in das Leiden und Sterben hinein. Amen.